4. Warum Tal?
Warum nicht?
Ganz schön uninspiriert eingerichtet, Schriftsteller, sagte Tal, der Self-Hater Schmelnik, nachdem er einmal kreuz und quer durch meine helle, leere, traurige Scheißwohnung in der Rechow Arnon gelaufen war. Uninspiriert und uninspirierend. Hast du hier schon mal was geschrieben? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Er hatte recht. Das war nicht mehr das metrosexuelle Schmuckkästchen wie in Berlin in der Swinemünder, das er seit Noahs fatalem Goebbels-Videodreh kannte. Kein kastanienrot schimmernder 2-Meter-Tisch von Obosani, keine anmutigen, melancholischen Stil-Novo-Lampen mit altdamenhaften Messinggelenken und gelben, grünen, milchweißen Murano-Glasschirmen, kein langes, berlingraues Flirt- und Kontaktsofa. Der Container mit meinen Möbeln war leider immer noch auf der MS Gekazo, Bari Limassol Haifa, die versteckt hinter Rotwein- und Cantuccini-Kisten 300 Tonnen Waffen und Munition für die Al-Aqsa-Brigaden-Filiale Nordgalilea geladen hatte. Die hatten Amman-Spezialeinheiten schon in Limassol entdeckt und den alten knarrenden Frachter im Exodus-Style zusammen mit meiner exquisiten Designsammlung in den Hafen von Ashdod umgeleitet, wo sie seit Wochen jeden Tag ausländische Journalisten zwischen Skat und Kalaschnikow-Türmen herumführten. An meine Sachen, sagte mir ein Typ vom Verteidigungsministerium in einem 3-minütigen Telefonat in diesem widerlichen, süßlichen Israeli-Englisch, das Teil nicht sprach, käme ich also frühestens im Sommer ran, vielleicht auch erst nach den Feiertagen, also Yom Kippur oder spätestens Sukkot, worauf ich sagte, bis dahin bin ich vielleicht gar nicht mehr hier. Und wo willst du sein, wieder im Naziland? Ich werde schon einen Platz finden, sagte ich, wo es weder solche noch solche Nazis gibt, wenn du weißt, was ich meine, du eingebildeter Scheißerbrahurensohn. Er war nicht beleidigt, er hatte nur bitter und quäkend aufgelacht und aufgelegt. Ich sah Tals kleine, durchtrainierte Gestalt in den ersten Minuten seines Überraschungsbesuchs, meist nur von hinten. Während er wie ein irrer Abel Ferrara-Kopf einen Raum nach dem anderen untersuchte, Stühle verrückte, Lichtschalter an- und ausmachte, ging ich betont unaufgeregt hinter ihm her und überlegte mir die Antworten auf die Fragen, die er mir gleich stellen würde. »Warum wohnst du nicht mehr in Berlin?«, Schriftsteller. »Ich musste abhauen. Hast du jemanden umgebracht?« »Ja, klar, was denn sonst?« »Wen?« »Einen Erpresser. Ich habe ihn wie einen jungen Hund in einem See ertränkt.« »Womit hat er dich erpresst?« »Mit Videoaufnahmen von meinem spät beschnittenen hübschen Schmuck und einem Knaller von Schicksenarsch.« »Huhu, und jetzt willst du wieder zurück? Kannst aber nicht?« »Genau.« Am Ende seiner Inspektion ließ sich Tal mit einem leicht traurigen bis unmännlichen Seufzer in mein neues achtfarbiges Marshmallow-Sofa von G. Nelson fallen. Das war das einzige Stück, das ich mir in Tel Aviv geleistet hatte, 15.000 Shekel, in einem Mid-Century-Laden in Jaffa, den ich so zufällig entdeckt hatte, wie Marie Curie die Radioaktivität. Plötzlich stand ich davor, hinter mir die wackeligen, chaotischen, stets mit diesem ewigen, gräulichen Mittelmeersandfilm überzogenen Flohmärkstände der Rehov Beit Eschel, links ein Loch von einem Kiosk, in dem ein nordafrikanischer Massenmörder gelangweilt frischen Orangensaft in alte, nachlässig ausgewaschene Plastikbecher presste, rechts eine dunkle, zerkratzte Vitrine, hinter der man Siebdrucke von Chagall, Herzenporträts und die rauen, billigen Messingleuchter aus den Vorkriegswerkstätten von Bezalel erahnte. Im Schaufenster von The New Gallery blitzte dagegen schwarzes dänisches Leder, finnisches Birkenholz, italienisches Venini-Glas der besten Designtage. Das waren die Verheißungen der westlichen Zivilisation aus der Perspektive der 60er Jahre, als wir, Vova, Mamascha, Serafino und ich, aber auch Kostja, auf der anderen, der dunklen Seite des eisernen Vorhangs lebten, wohnten, einkauften, träumten. Dass sie mich immer noch elektrisierten, war mir insgeheim peinlich, denn es hieß, dass auch ich, der halbintellektuelle literarische Allesverächter, in Wahrheit genauso ein sentimentaler Kindheitsanbeter war wie jeder Normalo. Wow, was war das für ein geniales Teil. Es stammte aus der ersten Produktionsserie, Hermann Miller, 1956 bis 61, und war so perfekt erhalten wie der Burberry Trenchcoat eines Züricher Rentners. Ich ging rein und kaufte in 3 Minuten das nahöstlich überteuerte Sofa. Es bestand aus ein paar schwarzen Metallstreben und diesen bunten, runden, hübsch gealterten Lederkissen, zwischen denen man ständig durchrutschte. »Scheiße, ist das unbequem«, sagte Tal. »Wo ist das verschärfte graue Fixsofa, das in deiner Wohnung in Berlin stand?« »In Ashdod, im Hafen. Ich hab's leider der falschen Reederei anvertraut.« »Probleme mit der Jewish Agency?« »So ähnlich.« »Du hast Aliyah gemacht, Schriftsteller? Du bist echt mit deinem ganzen Scheiß umgezogen?« Du bist ein beschissener, lächerlicher, altmodischer Zionist. Nein, ich wollte nur mal was anderes sehen als die traurigen Gesichter von Leuten, die sich ständig für irgendetwas schämen. Du redest aber jetzt nicht von den Germanskis? Wusstest du, dass ihre Gehirnströme bei bestimmten Themen so krass ausschlagen, dass man sie nicht anfassen darf? Sonst kriegt man einen Schlag wie von einer kaputten Steckdose. Schwachsinn. Wer hat das rausgefunden? Dr. Frankenstein? Die neurologische Abteilung des CCC im Auftrag von Noah Forlani, als er noch lebte. Oder hast du andere Informationen? Er grinste dreckig und eingeweiht. Und wusstest du, dass man zurzeit aus Israel abhaut, statt herzuziehen? Du fährst allein auf einer Einbahnstraße in Richtung Gehenna, mein Freund. Der Press von Iran meinte so ernst wie Haman im Sommer 470 vor Jesus fucking Christ. Kann man hier rauchen? Und warum bist du zurückgekommen? Ein Arbeitsbesuch, keine große Sache. Ich würde auch nach Nordkorea fahren, wenn es sein müsste. Oder, wieder dieses starre Smiley-Lächeln, in den Sudan. Ich brauche Geld für meinen Gaza-Film. Ich schaue, was dieses Land für mich tun kann, bevor es in die Luft fliegt. Entschuldige, sagte ich und sah auf mein verzögert elegant aufleuchtendes neues iPhone. Eine SMS von Serafina aus Prag, wo sie seit über einem Jahr, natürlich in der Italska, in ihrer alten Kammer neben der Küche, festsaß. Karotte, schrieb sie, es gibt Neuigkeiten. Letzte Woche ist Mama aus Miami gekommen, das weißt du ja schon. 5 Tage später stieg der humpelnde Papascha in Holeschowice aus dem Hamburg-Zug. Ich glaube, sie sind wieder zusammen. Er geht jede Nacht aufs Klo, kurz nachdem sie im Schlafzimmer das Licht ausgemacht haben. 77 und 78, sie sollten sich schämen. Ruf mich an, ich brauche einen von deinen smarten Tipps. PS, ich habe fast 5 Kilo abgenommen, hättest du jetzt mehr Lust? Ich lächelte ein bisschen, aber nicht zu sehr. Meine dicke, alte, große Schwester konnte, wenn sie nicht unwitzig war, sehr witzig sein. Das Problem war nur, dass hinter ihrem Humor immer eine Absicht oder einer ihrer 1000 Komplexe steckte. Wahrscheinlich war sie immer noch scharf auf mich. Wahrscheinlich war sie wirklich neidisch auf Mama und Vova, weil sie Sex hatten, sie selbst aber weiter von den behaarten, breiten rumänischen Schenkeln von Rabbi Balaban träumen und ersatzweise für eine tschechische Sexline am Telefon künstlich stöhnen musste. Und wahrscheinlich würde sie, wie sie mir in einer ihrer letzten SMS geschrieben hatte, tatsächlich Mamascha das Manuskript von Agentenmärchen klauen und es in den nächsten Bossstopp werfen, wenn Mama es nicht bald freiwillig rausrückte. »Das ist mein Stoff, Karotte«, hatte in der klaren, schönen Apple-Myriad auf meinem iPhone gestanden. »Ich erlaube ja nicht, dass sie über Djerduschkes Hinrichtung und Wallers Intrigen schreibt. Ich bin die bulimische Enkelin des Meisterspions, nicht sie.« Die labile Serafina hatte mir immer wieder eine Therapie empfohlen, zuletzt nach meiner Prager Saunabeichte. 3-mal die Woche, Kleiner, auf dem Rücken, mit dem Gesicht zur Decke. Aber wenn jemand mit jemandem für Geld über sich selbst reden musste, dann war sie es. Und genau darum wollte sie es natürlich nicht. Und jetzt war ich, aus sicheren 3000 Kilometern Entfernung, ihr Savionoli. Ja, richtig gelesen. Seit meiner Flucht vor den Greifern des Morddezernats Berlin, Römisch II, Generalstaatsanwalt Focko Graf von Bismarck, hatten die traurigen Kinder von Vinohrady wieder ein bisschen mehr miteinander zu tun. Serafina war allein, ich war allein, sie, das ewige Scheidungskind, das sie war, saß in der leeren Italska und wartete auf Mamaschas und Vovas Rückkehr. Ich saß in der leeren Arnon und wartete auf die israelische Polizei mit einem Auslieferungsbefehl auf Grundlage der neuen Lex Karubiner. Und manchmal hoffte ich, dass es zwar klingeln, jedoch Oritele vor der Tür stehen und zur Begrüßung sofort einen ihrer langen, scharfen, frisch gefeilten Fingernägel an der richtigen Stelle meines ausgehungerten Bodies platzieren würde. Serafina teilte mir fast jeden Tag per SMS oder am Telefon mit, wie viel sie abnahm, was sie schreiben wollte, aber nicht konnte und was ihr mal wieder der rachsüchtige, geile, großzügige Kostja über unsere Eltern, inklusive Weiler Wechselberg, erzählt hatte. Ich spielte den Coolen. Ich schrieb, wie geht's? Oder ich sagte, ich bin müde und machte mir insgeheim meine, was soll das überhaupt alles, Gedanken. Warum hatte ich Noah und sie eigentlich nie zusammengebracht? War ich eifersüchtig? Ihre plus minus 100 Kilo, ihre dominahafte Wärme und Würde, ihre mütterlichen Schraubstockarme hätten sehr gut zum submissiven Nullsummenspiel Noah Forlani gepasst. Heiratspolitik im 21. Jahrhundert, warum eigentlich nicht? Er und Serafina, Merav und Rami, ich und 100.000 Buddha-Dollar, perfekt. Jetzt musste nur noch Noah aus seinem Anti-Merav-Versteck endlich wieder rauskommen und der Rest wäre für den Amateur-Heiratsvermittler Solomon Schadchen-Karubiner ein Kinderspiel. Was für smarte Tipps, tippte ich jetzt. Von mir? Ich bin heute extrem müde. In der Manesowa hat ein Institut für Traumabewältigung aufgemacht. Sie machen für 1000 Kronen pro Session EMDR. Das ist saubillig. Go for it, schrieb ich. Ich zahle dir deine erste Sitzung. Was ist das eigentlich? Tal aschte wie ein halb bewusstloser Alk in seine Hand und zog vor Schmerz stumm die dünnen Sayeret-Matkal-Lippen hoch. Ich hatte kurz das semi-neurotische Gefühl, dass es um ihn herum nach verbranntem Fleisch roch. Das versetzte mich gedanklich gleich wieder an einen anderen Ort, in eine andere Zeit. Ich war, wie so oft und immer öfter, für Sekunden mit Nataschele in Polen, in Treblinka, in dieser überraschend hellen, pseudorealen, basketballkorbhohen Gaskammer, in der es allerdings nach gar nichts roch, außer nach Hundekot, den einer aus unserer ZJD-Reisegruppe an seine Schulen hereingebracht hatte. Bestimmt der fette, dumme, fahrige Avi oder Abigail, seine genauso ungeschickte und noch dickere Schwester. Natascha, ungebräuntes, wie aus der Art gefallenes Präpalästinergesicht, schon große, aber noch sportliche Brüste, lange, sehr lange und dünne Arme, lehnte sich an mich und weinte. Ich hatte aber bloß einen kräftigen Halben. »Hast du keinen Aschenbecher?«, schrieb Stella. »Ich rauche nur noch auf der Terrasse und asch durch die Gegend, abends, ein oder zwei. Mein ungarischer Therapeut sagt, das ist gesund. Quatsch! Außerdem, mein Aschenbecher steckt auch auf diesem Geisterkahn im Hafen von Ashdod fest. So ein Gioponti-mäßiges Messingsteeding aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Es hängt ein Zettel vom Bahnhof Mailand dran und einer von Christie's in London. Nicht zufällig die Kekazzo? Ja, woher weißt du das? Ist das nicht ein komischer Name? Ich glaube, das heißt MS Schwanz. Oder heißt es MS was für ein Schwanz? Er sagte nichts, aschte wieder in seine Hand. Doch bevor er gleich die Zigarette in seiner Handfläche ausdrücken würde, dann erschrak ich mich, würde es hier wirklich wie in einer Schaschlikbude oder im Treblinka-Grill stinken, ging ich schnell in die Küche und brachte ihm eine von den kitschigen, russischen, mamaschigen Untertassen, die ich nach einer besonders turbulenten Einsamkeitsattacke in Jaffa gekauft hatte. »Nochmal so ein Depressionsschub«, hatte ich gedacht, während ich sie zu Hause abwusch, »und ich mache mir Erdbeeren mit Puderzucker und kippe sie wie eine Überdosis Prozac in meine trockene, eingeschnürte Strohweisenkehle.« Tal nahm die Untertasse und drehte sie so misstrauisch herum, wie er vorhin meine Wohnung durchsucht hatte. »Ich könnte dir vielleicht helfen. Ich weiß, mit wem man reden müsste, damit du deine Sachen schneller wiederbekommst.« »Sukkot ist ein bisschen spät, das finde ich auch.« »Sukkot? Wann habe ich was von Sukkot gesagt?« »Also was, ja oder nein?« »Ja, logisch.« »Mit wem wirst du reden?« »Überleg mal. A, mit dem Scheich von Fikistan, B, mit Ariel Sharon, dritter Koma-Monat, aber immer noch gut bei der Sache, C, mit Noah Kopf ab Forlani, D, mit meinem Chef aus der Amman-Auslandsabteilung.« »Mit deinem Chef aus der Amman-Auslandsabteilung? Ich dachte, du bist die Nummer 3 bei Peace Now, Tal.« »Jedenfalls lange gewesen, gleich nach Amos Oz und Ritter Gurkenstein.« »Keine Ahnung, wovon du redest.« Er sprang wieder auf, stellte sich mit dem Rücken zu mir aufs Sofa, drehte das kleine erotische Ölbild um, das darüber hing, Polen, 19. Jahrhundert, ein Yeshiva-Student und eine Rabbinertochter, halb angezogen, Doggy-Style, Rehov Beit Eschel, 800 Shekel, tastete es wie bei einer Hausdurchsuchung mit einer schnellen, streichelnden, routinierten Bewegung ab, sprang wieder runter, prüfte die Rückseite und Unterkante des Sofas und dann starrte er mich, genauer meinen Brustkorb, so an, als würde er mir gleich sopranomäßig das Hemd aufreißen, auf der Suche nach einem aufgeklebten Mikrofon. Genauso hatte ich mir Tal, der Self-Hater Schmelnik, immer vorgestellt, wenn Noah, der Unselige, mir von ihm erzählt hatte oder ihn kaum verschlüsselt als Schal, der Self-Sucker Talnik, in den Moby-Dichter-Fragmenten auftreten ließ. Paranoid, seltsam, anti-intellektuell intelligent, verzweifelt, engagiert, immer kurz vor einem Nervenzusammenbruch mit epileptischem Charakter, unsympathisch, herzzerreißend, sabrahaft, aber auch jüdisch. Was würde als nächstes passieren? Würde er die Augen nach hinten klappen, weiß durch die Gegend glotzen, sich auf den Boden werfen und, mit weißgrauem Schaum in den Mundwinkeln, sich wie der Zeiger einer Horrorfilmuhr immer schneller im Kreis drehen? So hatte es Schaltalnik in Moby und die Klimakteriumskonferenz gemacht, nachdem Moby Dichter ihm in letzter Sekunde erklärt hatte, er könne seinen Antikriegsporno Gatzer Lewis, FSK 40, nun doch nicht pornozieren. Pornozieren! Was für ein geniales Noah-Wort! Im literarischen Klein-Klein war der nie vollendende Unvollendete aus Schleumes Lenden viel besser und erfindungsreicher als ich. »Ich komme nicht weiter. Ich komme einfach nicht weiter«, Schriftsteller. »Es ist alles so kompliziert.« Diese Tonlage überraschte mich bei Tal. Das war das weltliche Kolnidre auf einer Tevye der Milchmann-Klarinette gewinselt, gejammert, geluest. Ich betrachtete periskopisch Tals kurze, dünne, boomerangartig gebeugte, kräftige Gestalt, Gesicht, Beine, Arme, klare, flimmernde 20 cm Aureole, ähnlich wie heiße Luft, die wirbelnd einem aufgeheizten Herd entsteigt, und fragte mich, wie viele Male dieser israelische Gnom mit einem Schlagstock Palästinenserköpfe eingeschlagen, wie oft er mit einem leisen Knacken der Sehnen Hamasnik-Gelen durchgeschnitten, wie viele Liter Tränen er über vorgetäuschte orientalische Friedensverhandlungen beiderseits vergossen hatte, während er seine Wutaureole aktivierte. So, Tal hatte einen Chef beim Amman, der auf Schiffe mit Al-Aqsa-Waffen spazieren konnte. Und wenn er die Namen Oz und Gurkenstein hörte, geriet er, getriggert wie eine Handgranate nach dem Ziehen der Zündschnur, in einen präparanoiden Make-War-Not-Love-Zustand, der bei Shalom Aschaf genauso verpönt war wie Hemden von Valentino oder halbschwule Drieshöschen? Dieser geknickte, doppelt und dreifach traumatisierte, jederzeit zum Amoklauf bereite Easy-Kampf-Roboter hatte offenbar gerade ein Riesenproblem. Und ausgerechnet ich, der verängstigte, verzweifelte, diasporale Sauna-Wichser und Klausi-Mörder, sollte es lösen. Ich hatte es mit meinem weiblichen Prosagehen vorhin schon ansatzweise gespürt, als er vor mir in der Tür stand, frech, schwierig, ängstlich. Ich bin Tal, du hast bestimmt schon von mir gehört und ich werde meine Schuhe nicht ausziehen. Wie ein reuiger Polygamist Sekunden vor einer unfreiwilligen Vasektomie. Jetzt war ich absolut sicher. Er war gekommen, weil er etwas von mir wollte und nicht, weil er Neuigkeiten von meinem allmählich wieder auferstehenden Freund hatte. »Ich weiß nicht«, sagte er noch schleimiger, aber mit drohendem Unterton und steckte sich eine neue Zigarette an. »Ich weiß einfach nicht, ob ich mit dem Anschlag auf der Salah al-Din Road anfangen soll, ob das wirklich die erste Szene wird. Ich rede hier von meinem kontroversen Filmskript, du weißt schon, sogar Variety hat darüber geschrieben. Soll ich den Leuten im Kino gleich in den ersten Minuten mit dem Bild eines brennenden Sahal-Soldaten die Laune versauen, Schriftsteller? Was sagst du?« Wäre eigentlich super, eine Art Kettensägenmassaker im Geist von Godards Weekend. Aber wer wird mir in Zeiten, in denen ein polnischer Kinderficker für seine Holocaust-Limonade den Oscar kassiert, für einen Film Geld geben, der mit einer Judenverbrennung beginnt und mit der atomaren Vernichtung des Gazastreifens endet? Dein Freund Noah ja wohl nicht mehr. Was würdest du machen? Scheiße, ich könnte heulen, ich glaube, ich habe eine echte Entscheidungspsychose. Ich würde eher Schreibblockade dazu sagen. Ich habe 8 verfickte Fassungen geschrieben. Na und? Erzähl mir lieber was über den Brandanschlag, sagte ich neugierig. Gab es ihn wirklich? Ist das wichtig? Kann schon sein, dass es wichtig ist. Kann sein, dass du etwas zu verbergen hast, weil du dabei warst. Kann sein, dass du beim Schreiben lügst und darum nicht weiterkommst. Du redest von Literatur, Schriftsteller. Seit Irving Thalberg, ich weiß, wer das ist, funktionieren gute Filme wie MGs. Wir vom Film wollen uns nicht verwirklichen, so wie ihr schreibt, Heinis. Wir wollen, dass die Leute von der ersten Sekunde an weggeschossen werden. Das reicht. Wie viele solcher Filme hast du selbst gemacht? Wie viele Filme hast du überhaupt gemacht? Wenn ich an das Video mit deinem gefesselten Freund in seinem niedlichen orangen Plastikmüllsack denke, 7. Der Darfur-Film ist auch bald fertig. Es fehlt nur noch der Soundtrack. Wir verhandeln gerade mit einem echten Weltstar. Ich kann nicht sagen, mit wem, aber ich kann sagen, darum kümmert sich mein Partner und Hauptdarsteller Gary Harper, Gary Ben Lu. Ich musste plötzlich wahnsinnig scheißen. Ich muss wahnsinnig scheißen, sagte ich. Später, wir reden jetzt noch über mein Drehbuch. Darf ich wenigstens hier schon ein bisschen den Druck ablassen? Ich mag es, wenn Leute so ekelhaft sind wie du, Schriftsteller. Dein Freund hat mir viel von dir erzählt. Das letzte Mal in Khartoum, als er mit uns in der Oper war, weil Mrs. Muhammad Ali einen anderen Kunden hatte. Er grinste obszön und insiderhaft, als wüsste er, was ich über Noahs sudanesische Lift-and-Carry-Aktionen wusste. Die Entführung aus dem Serai, Afrika-Premiere, mit 200 Jahren Verspätung. Er grinste wieder, diesmal komplexer, das heißt dreckig, rassistisch, sympathisch. Al-Bashirs Leute saßen in der ersten Reihe und wedelten wegen der Hitze mit ihren Programmen. Wir konnten hinter ihnen praktisch nichts sehen. Wir hörten nur etwas, was wie Mozart auf Eintonflöte und Kuduhorn klang. Reine Katzenmusik, sage ich dir. Es war zum Fürchten. Also unterhielten wir uns lieber. Er hat viel und durcheinander geredet, übers Schreiben und darüber, dass er nicht genug schreiben würde. Und so kam er auf dich. Du scheinst eine krasse Arbeitsbiene zu sein, Schriftsteller, und ein nützlicher Klugscheißer. Er liebt dich, kann dich aber nicht ausstehen, weil du ihm seine Geschichten klaust. Er hält dich für einen schlimmeren Egoisten als dich selbst und für eine verdammte Edelfeder. Tals ambivalentes Grinsen wurde flacher. Darum dachte ich, will ich, dass du mir bei meinem Skript hilfst. Das nennt man gegen den Typ besetzen. Ich hatte, seit ich in Israel war, noch kein einziges Mal das Masala-Gefühl gehabt. Jetzt zerriss es mich fast, körperlich, aber auch seelisch. Während Tal weiter redete, monotone Gouman wie auf Quaaludes, sah ich Noah bei seinem letzten großen Internetauftritt. Links von ihm die kichernden, traurigen African Union Soldaten, rechts die unmaskierten Janjaweed, alle noch ganz verschwitzt von der lächerlichen Kasachok-Einlage, das kleine Schielauge mit dem krummen Dolch und dem aufgemalten Graucho-Schnurrbart murmelte etwas, das wie eine Koransure klingen sollte, mich aber an eine Passage aus Revolution No. 9 von den Beatles erinnerte, die rückwärts abgespielt, das machte ich hinten in meinem Zimmer in der Hartungstraße immer so, wenn ich Wovers Küchengeschrei übertönen wollte, wie eine Frau klang, die seit Jahren das erste Mal wieder Sex hatte. Schielauges Murmeln wurde lauter und spiritistischer. Er küsste den Dolch, Noah in seinem orangen Sack spuckte den schwarzen Gummiknebel aus, befreite sich aus der Liaison Dangereuse Handfessel, Schielauge holte aus, der Film brach mit dramatischem Störflimmern ab und ich dachte zum 100. Mal, jetzt sägen sie ihm off Noah den Kopf ab, aua mein Bauch, jetzt schießt das Blut aus seinem Halsstumpf, Hilfe, mein Darm hat sich verdreht. Und danach bin ich wieder ganz allein auf der Welt, denn wir sind schon Mama, Vova, Serafina oder Oritele gegen meinen Freund, meinen Bruder, meinen ungeschickten, aber treuen Beschützer. Er war, liebe Trauergemeinde, der Einzige, der je etwas für mich getan hat, statt mir im Karubiner-Style läppische SMS zu schicken oder mein Dichterschicksal am Telefon operettenhaft zu beweinen. Und wenn er mir nur versprach, dass er inklusive Bestechung des Direktors des Prager Jüdischen Museums meine Beerdigung neben Rabbi Löw möglich machen würde. Das metaphysische Ziehen in meinem Unterleib wurde jetzt immer realer und drängender. Aber dann fiel mir glücklicherweise ein, dass Noah eigentlich, wahrscheinlich, hoffentlich, gar nicht tot war, dass ich also langsam wieder aufhören konnte, im Kopf das gestellte Entführungsvideo abzuspielen. Und schon beruhigte sich mein überempfindlicher jüdischer Metabolismus. »Ich kann dir leider für deinen Script-Doctor-Job nichts zahlen«, sagte Tal, während er sich vorbeugte und kurz mit seiner kleinen strengen Nase misstrauisch an mir schnüffelte. »Aber ich beteilige dich natürlich, wenn wir was eingespielt haben.« »Schon gut, ich weiß, das ist die übliche Ausbeuternummer. Wäre dein Kumpel Noah noch hier, würde ich ihn nur wegen dir nochmal anhauen. Glaubst du, mir macht es Spaß, im Vierten Reich einen Co-Produzenten zu suchen?« »Viertes Reich? Du meinst Israel, genau. Siehst du das anders, Siedlerfreund?« »Woher?« Ich wischte mir den kalten Masada-Schweiß von der Stirn. »Im Diesseits, in Israel, in New York?« Tal sprang wieder auf und begann im Zimmer auf und ab zu gehen. Immer wenn er eine Wand erreichte, legte er das Ohr dran, machte mir mit abgespreiztem Zeigefinger ein Psst-Zeichen und lauschte. Dann riss er mein neues Telefon, Bang & Olufsen, eBay Kuwait, $128, aus der Ladestation und fing an, es mit einem kleinen Teleskopschraubenzieher, den er plötzlich in der Hand hatte, aufzuschrauben. »So, so. Er wollte also, dass ich sein Gazaskript umschrieb. Und das auch noch umsonst. Ich fand, das war keine gute Idee, obwohl ich gerade Ablenkung gebraucht hätte. Seit meiner Flucht hatte ich üble Probleme mit der neuen Shylock-Vahir-Version und ich musste nicht lange überlegen, warum. Vor dem Einschlafen sah ich oft Klausis großen, roten, kahlen Schädel im grünen Wasser des Werbellinsees untergehen. Und wenn ich morgens aufwachte, tauchte er wieder auf. Er war nicht mehr rot, sondern grün wie das Wasser. Und der Enkel von Karl Müller, dem teutonischen Sprachingenieur, der für die kleine Anleitung posthum den Büchnerpreis gekriegt hatte, bewegte seine dünnen, weißen Wasserleichenlippen zu einem Agro-Rap. Draußen im See bin ich allein, nichts tut weh, wollte auch ein Opfer sein, kein deutsches Schwein. Jetzt hast du mich gekillt, war es wirklich für lau, Judensau, Judensau, Judensau. Den Rest des Morgens verbrachte ich dann damit zu vergessen, dass ich ein Mörder war. Wer sollte in einem solchen Zustand schreiben? Marquis de Sade, Jean Genet? Zumindest war Noah noch hier. Hoffentlich, wahrscheinlich, eigentlich. Noah, den ich auch fast um die Ecke gebracht hätte. Der kleine, dumme, eingebildete, unsichere, verwöhnte, sinnlose Noor, zu dem ich jahrelang gesagt hatte, los, Mr. Goodlife, fahr doch mal nach Afrika. Iss Würmer, trink Wasser mit Kolibakterien, befrei laotische Kindersexsklavinnen. Wäre er wirklich tot, könnte ich nie mehr irgendetwas schreiben. Nicht einmal ein paar lobende Zeilen über mich selbst auf Wikipedia. Aber wahrscheinlich, hoffentlich, saß er inzwischen 9-to-5 im ersten psychokatalytischen Institut an der Madison Avenue, Ecke East 93rd, und den Rest der Zeit kuschelte er mit Natascha oder suchte Babykleider aus. Was für ein beruhigender, belebender, lustiger, zerstreuender Gedanke für einen trickenden Mörder wie mich. Leider fiel er mir in meinen Nachtmahr-Depressionen immer erst viel zu spät ein, nachmittags, wenn ich im Café Meersand saß, mit hängendem Kopf staubigen Käsekuchen aß und dachte, ich bin müde, so müde, ich ruhe mich aus. Morgen geht's vielleicht wieder besser. Morgen schreibe ich weiter, morgen fange ich an. »Ja oder nein?« sagte Tal. »Nein«, sagte ich, »ich habe zu tun.« »Ich weiß, was du den ganzen Tag machst, Schriftsteller. Du suchst im Internet bescheuerte Designmöbel, von denen man blaue Flecken kriegt, oder stalkst deine Ex-Freundinnen.« »Ich schreibe auch, wenn ich nicht schreibe.« »Du kneifst, du bist gar nicht so gut, wie Noor sagt.« »Sagt?« »Sagte.« Ja, ich zierte mich, obwohl ich froh sein musste, nach 6 Jahren beim Schreiben auch mal an etwas anderes denken zu können, als an Itai Korenzechers Acker Noor Forlanis abstruse Weltrettungsabenteuer und submissive Ringkämpfe. Manchmal, wenn der ertrinkende Klaus meiner Albträume blutige Käsekuchenreste in den Mundwinkeln hatte und ich schon beim Gedanken an das Surren meines Macs merkte, wie meine theriostatischen Werte explodierten, fragte ich mich, ob nicht die erste, verschwundene Shylock-Version doch die bessere war. Aber die hatte ja Noor, und auch darum brauchte ich endlich ein Lebenszeichen von ihm, und zwar von ihm selbst. »Ja«, sagte Tal, »es gab diesen Brandanschlag wirklich.« »Was?« »Er hieß Avishai. Er war mein bester Freund, schon vor der Armee. Wir waren als Kinder jeden Tag vor der Iria und spielten dort Fußball. Später waren wir die ersten Skater in Israel. Dort, wo jetzt die Blumen für Rabin liegen, haben wir uns immer nachmittags getroffen. Dann gingen wir auf den großen Platz vor dem Rathaus, kletterten über die Polizeiabsperrung und fuhren am Treppengeländer entlang runter bis zur Ibn Gvirol. Die Polizisten haben uns bewundert, sie haben uns nie verjagt. Und einer wollte wissen, wo wir unsere Ethnis und die New York Shirts gekauft haben. Und als ich einmal unten gegen einen Bankläume-Geldtransporter geknallt bin und minutenlang wie tot herumlag, fuhren sie mich ins Ichilov. Avishai saß im Polizeiwagen neben mir und hielt mir die Hand. Wir waren 16. Mit 16 hält man seinem Kumpel nicht die Hand. Außer man liebt ihn sehr. Ja, und weiter? Als er an der Salah al-Din Road nach meiner Hand griff, zuckte ich zurück. Ich zog mir die Decke, mit der ich ihn löschen sollte, übers Gesicht. Was war los an der Salah al-Din Road? Wir zwei waren an dem Tag allein am Kontrollpunkt Gimmel 8/2. Als die beiden Jungs auf dem Motorrad angerauscht kamen, spielten wir gerade Charade. Er war Brian aus »Das Leben des Brian«. Als erstes brannte der Zettel auf seiner Stirn, dann brannte seine Mütze, dann seine Uniform. Als ich zu mir kam, lag nun noch etwas neben mir, das wie ein Spanferkel aussah. »Hast du es gehört? War das dein Magen oder meiner?« »Deiner. Meine ist wieder okay.« »Hast du im Zweiten Golfkrieg die gegrillten Amerikaner auf der Brücke von Fallujah gesehen?« »Ja, hatte ich. Sie sahen auch aus wie Spanferkel. Sie hingen am Metallgeländer und unter ihnen tanzten und brüllten 1000 Araber. Ich hatte einen Anfall. Ich konnte ihm nicht helfen. Ich bin Gelegenheitsepileptiker.« Ich nickte fast unsichtbar. »Seit Oktober 91, seit eine Skat wie die Faust Gottes die Wand unseres Wohnzimmers in der Arlosorow-Straße durchbohrt hatte. Den Armeeärzten habe ich das natürlich nie gesagt. Ich wollte keine Pussy sein.« »Das ist also die Erklärung. Wer soll nach so einer Geschichte vernünftig schreiben?« sagte ich. »Marquis de Sade, Jean Genet?« »Den ersten Namen habe ich schon mal gehört«, sagte er, »den zweiten noch nie. Wer...« Er schloss die Augen, lehnte sich auf dem metallisch quietschenden Nelson-Sofa zurück und dämmerte wie ein zu Tode erschöpfter 90-Jähriger mitten im Satz weg. Ich hörte nur noch, wie sein Magen tiefe, gefährliche, norovirale Pumpbewegungen machte. Dann öffnete er wieder genauso überraschend die Augen und sagte, »Du meinst, ich habe keine Chance, du nützlicher Klugscheißer. An ihm erwin. Du denkst, auch 100 Fassungen bringen es nicht, wenn man selbst ins Thema so verstrickt ist wie ich.« Sorry, sagte ich, eine SMS von meinem Therapeuten. Das stimmte nicht, wäre aber möglich gewesen. Seit ich in Israel war, hatte ich via Internet und Telefon nicht nur mit meiner lüsternen Schwester wieder zu tun. Savionoli und ich hatten ebenfalls gleich zu Beginn meiner unfreiwilligen Aliyah, 21. März 2007, Air Kabbalah, einfaches Ticket, 68 Kilo Übergepäck, eine neue, festere Verbindung zueinander aufgebaut. Vielleicht auch, weil Noah und Klausi nicht mehr da waren, an denen er seinen gesunden Patientenhass hätte abreagieren können. Wenn er auf Skype in die Kamera lachte, seine Kadar, Mussolini und Brandauer Parodien für mich abzog oder mir auf der alten Horthy-Karte, die neuerdings hinter seinem Schreibtisch hing, mit ausladender Despotenbewegung das Königreich Ungarn in den Grenzen von 1699 zeigte, spürte ich, dass er sich Sorgen um mich machte und dachte, wenn ich ihn nicht therapieren kann, will ich ihn für sein Geld zumindest auf andere Gedanken bringen. Ein bisschen Ungarofaschismus hier, ein bisschen Antisemitismus dort, schon wird der wehleidige, aber zähe Verfasser von Post aus dem Holocaust quicklebendig. Er hatte recht. Statt mich aber über ihn aufzuregen, antwortete ich mit einem geflüsterten »Zerstört Sabr und Shatila Befehl« in Ari Sharon Englisch oder ich zitierte den Hauptankläger von Nürnberg, Robert H. Jackson. So brachten wir uns gegenseitig zum Lachen. Mittendrin begann ich mich, eine warme Pfütze des Selbstmitleids in der medizinisch interessanten Trichterbrust, zu fragen, warum ich überhaupt lebte. Um zu essen, zu schlafen etc.? Oder gab es bei einem wie mir einen tieferen Grund? Und während Savionoli wie Charlie Chaplin mit einer imaginären Weltkugel durch sein Kabinett tanzte, dachte ich, natürlich gab es ihn diesen ganz besonderen Grund. Ich habe schließlich Sachen geschrieben, die man nicht vergisst, Sätze, die schon bei der Schöpfung der Welt vorgesehen waren, und die muss man unbedingt auf der nächsten Giotto-Sonde unterbringen, damit die Bewohner der Galaxien nicht nur Beethoven, Philip K. Dick und Lou Harper kennenlernen, sondern auch Solomon Karubiner, den einzigen Second-Generation-Sohn, der über KZs so schrieb, als hätte er sie von ihnen gesehen. Wie heiß die Trichterbrust von diesem Eigenlob wurde, wie selig mein Gesichtsausdruck plötzlich war. Savionoli warf die imaginäre Weltkugel aus dem Fenster und bellte im Hitler-Bariton: »Schön, dass es Ihnen besser geht, Jud Sauer. Die 50 Minuten sind leider um. Bis nächste Woche. Selbe Zeit, selber Ort. Ich schicke Ihnen mal eine SMS, um zu fragen, ob Sie noch leben und mit Ihrer Neufassung von den Protokollen der Weisen von Zion gut vorankommen.« Die SMS war aber leider nur, mal wieder, von der neuen Königin von Vinohrady. »Kleiner«, schrieb Serafina, »ich weiß, was du denkst. Dass ich Mama und Vova nur zusammengebracht habe und mich um sie kümmern will, weil ich auf ihr Geld scharf bin.« »Korrekt«, schrieb ich zurück. »Und was ist mit dir und den 40.000 für deinen kindischen Buddha-Deal, Karotte? Papa«, so nannte sie Vova den Schrecklichen jetzt also wieder, »hat mir alles erzählt. Dein Ghetto-Freund Noah musste am Ende deine Schulden bei deinem eigenen Vater begleichen.« »Zumindest ist es mein eigener. Du bist mir immer noch böse, weil ich dich ficken wollte oder weil ich es nicht geschafft habe?« »Das«, tippte ich so schnell wie ein Teenager, »ist sogar mir jetzt so witzig.« Ich machte das Telefon aus, sah Tal lange stumm an und schüttelte nebulös väterlich den Kopf. Ich stellte mir vor, dass hochintelligente Verhörbeamte des Schabak so einen abgefangenen Selbstmordattentäter anguckten, bevor sie ihm den Kopf einschlugen oder mit ihm Waterboarding und elektrischen Stuhl spielten. »Komm, Ali, gib mir kurz deine Hand.« »Ja, so ist gut. Das sind nur 220 Volt. Ich schwöre dir, mehr nicht.« »Das ist nichts gegen die 12 Stangen Dynamit, die du heute Morgen um 4 im Nanutschke zünden wolltest.« »Ups, tat's weh?« »Ich glaube, auf deinem Daumen wird eine kleine Brandnarbe bleiben. Tut mir echt leid, du mutterfickender Hamas-Scheißdreck.« »Sag mir, Tal«, sagte ich, »wann hast du Noah das letzte Mal gesehen? In Khartoum in der Oper? Oder wart ihr danach noch mit dem ganzen Filmteam in Al-Fashir?« »Ich hab ihn umgebracht. Ich hätte ihn retten können.« »Noah?« »Avishai. Habt ihr, du und Gary und Jeff, mit ihm in den Sharia 1 Studios das Entführungsvideo gedreht? Habt ihr seinen Good Life Ausweis und die blutigen Jalabas in der Garderobe liegen lassen, damit es wie eine Entführung aussieht? Gib mir mal kurz deine Hand, mein Freund, und komm mit zur nächsten Steckdose.« »Das war nur ein Witz. Mir kannst du es wirklich sagen, Tal. Lebt er noch?« Stummes Stieren aus der vielfarbigen Hülle meines Designsofas. Warum saßen alle anderen, die im Sudan waren, 3 Tage später wieder zu Hause, nur er nicht? Wieso wurdest du in den Zeitungsberichten nie erwähnt? Wie habt ihr die Statisten bezahlt? Mit Dollars, mit Glasperlen oder durften alle auf Schleumel-Folanis Rechnung einmal bei Mrs. Muhammad Ali ran? Tal rutschte auf die Seite, legte sich auf das viel zu kurze G. Nelson-Meisterstück, rollte sich wie ein trauriges, sehr trauriges Kind zusammen, bettete den kleinen braunen martialischen rasierten Israeli-Kopf auf die Hände und schwieg. »Ich hab ihn nicht gerettet«, sagte er gefühlte 3 Jahre später. »Ich hab meinen besten Freund nicht gerettet. Und diese ganze Friedensscheiße war auch umsonst. Und jetzt hänge ich auf der anderen Seite fest. Ich, die Nummer 3 von Shalom Aschaf, arbeite für die Nazischweine des Amman. Immerle, was war das? Noch eines Cut?« Er guckte sich erschrocken um, legte dann wieder den Kopf müde hin und rülpste und furzte gleichzeitig. »Ach so, mein Bauch.« Es gab viele solche Typen wie Tal, der Self-Hater-Schmelnik in Eretz Israel. Ich sah sie, apathisch, aber geladen, in den grellen Pfefferminztee-Cafés auf der Schenkin Street und auf dem eleganten, aber noch lauteren Rothschild Boulevard. Sie saßen breitbeinig neben mir im eiskalten Cherut-Taxi nach Jerusalem, in präparanoide, brabbelnde Selbstgespräche vertieft. Sie lagen hinter mir am Frischmannstrand bei 35 Grad plus und drängten mich wegen der wandernden Sonne mit ihren panzermäßig vorrückenden Liegestühlen immer näher ans Wasser. Sie schwammen stumm athletisch, rücksichtslos neben mir im Gordon Pool, wo ich 3 bis 4 Mal die Woche im schlierigen Meerwasser meine Überlebensbahnen zog und hinterher keine Sauna, so schnell wie ein Dieb duschte, damit ich nicht in die gleichen Schwierigkeiten geriet wie im Berliner Elster Club. Und sei es mit einem Homo, von denen es in TA, Tel Aviv, inzwischen mehr gab als alte, knorrige, Max-Brot-Originale, Herzl sei Dank. Ich nannte die Taltypen Post-Israelis. Rami, ja genau der Rami, den ich einmal von Weitem in der Brasserie hinter einer Magnumflasche Tétanger und einem weißen Lilienstrauß mit Merav knutschen gesehen hatte, war auch so einer, gut zu erkennen an diesem vergeistigten, übertriebenen Goa-Touch seiner Garderobe, die sogar in Downtown Tel Aviv auffiel. Lange wallende, perfekt gebügelte, halboffene, rote und lilafarbene Tücher, zwischen denen vor allem morgens sein Dudek rausguckte. Die Taltypen waren, so wie er, so wie Tal selbst, fast immer ghettoartig klein, drahtig, sie hatten winzige, gemeine Augen, ein gerades männliches Kreuz, weibliche Lippen, vor jedem Satz wie zum Weinen geschürzt, und auf den unsichtbaren Charadezetteln, die auf ihrer Stirn klebten, standen Sätze wie »Ich hab mit meiner Luftbodenrakete eine Großfamilie in Sidon ausgelöscht« oder »Ich foltere ungern, aber gut«. Ein besonders krasser Fall hatte mit mir ein paar Wochen vor teils Überraschungsbesuch in der iPhone-weißen Praxis von Dr. Tschubczyk auf dem Rothschild Boulevard gesessen. Er zuckte mit dem rechten Auge, als hätte er die Zerstörung von Dresden hinter sich. Er zog den Mundwinkel in einem rätselhaften, stroboskopisch verwirrenden Rhythmus hoch. Sein Telefon läutete ständig, er hatte natürlich einen Luftalarm-Sirenen-Klingelton, und ich fragte mich bei seinem entsetzlich beunruhigenden Anblick, wie lange ich selbst beim Häuserkampf von Beirut oder Gaza die Nerven behalten und Unschuldige verschont hätte. Und dann dachte ich an die Haftbefehle, die englische Richter gerade gegen ein paar geniale Zahal-Generäle ausgestellt hatten. Auf meiner Stirn klebte längst auch ein Zettel. »Ich hab Klaus die Kanaille ertränkt.« Wer konnte ihn lesen? Und wann kämen die englischen Richter auch mir auf die Spur? Sollte es, was ich nicht hoffte, doch einen Auslieferungsvertrag zwischen D und I geben, wäre ich, der perverse, killende, lügende Postjude, sowieso bald dran. Und mit etwas Glück endete ich vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag und nicht in der Speicheldusche des schreienden Dr. Freisler oder im Tower of London. Das und noch mehr, liebte ich Natascha oder Oritele? Wie ging es den wiedervereinigten Karubinas in Prag ohne mich? Sollte ich es nicht auch mal mit einer Übergewichtigen probieren? Hatte ich durch meine angstdurchweichte Kleinhirnrinde hin und her gewälzt, während der krasse Post-Israelin Dr. Tschubczyks Warteraum auf seinem Nintendo DS Operation Valkyrie spielte. Dann rief mich Dr. Tschubczyk mit seiner samtenen Scheißstimme rein, und als ich ihm mit matter Versagerstimme erklärte, dass ich unter 7 psychosomatischen Erkrankungen gleichzeitig litt, das neueste waren Pilzkulturen, die aus den Ohren auf die Ohrläppchen rauswuchsen, guckte er ein paar Zentimeter an meinen Augen vorbei auf meine Stirn. Er bewegte stumm den Mund, als entziffere er, was dort stand, und flüsterte, Sie sind doch Schriftsteller, Herr Karubiner. Ich kann Ihnen nur ein Rezept schreiben. Aber Sie können sich den ganzen Schmerz von der Seele dichten. Das will ich doch, Doktor, aber es geht einfach nicht. Die Geräusche im Tals Bauch wurden lauter, wässriger. Sein Gesicht machte ebenfalls interessante Sachen. Es wurde kleiner, grüner, aber auch blasser. Dafür traten die assyrischen Augen, die Nase, der Mund stärker hervor, wie von einem sehr groben Matisse-Epigonen mit Filzstift dunkel nachgezogen. Ich wollte nicht wissen, wie ich selbst gerade aussah. Ich sagte, während ich darüber nachdachte, warum mein Gehirn bei der kleinsten Bewegung in meinem Kopf wie Suppe hin und her schwappte, zu ihm: Vor Jahren gab es in meinem Land einen Komik mit einem kleinen Jungen, Tal, der verzweifelte Irker genannt wurde. Das war, als ich noch kein Wort Deutsch konnte. Hör auf, den verzweifelten Irker zu spielen. Geh endlich, ich kann dir nicht helfen. Wende dich an einen Seelenarzt oder an den Oberrabbiner von Judäa und Samaria. Aber vorher wüsste ich noch gern, wie du mich gefunden hast und ob mein bester Freund noch lebt, am besten in der umgekehrten Reihenfolge. Zum Teufel mit deinem besten Freund, sagte er so leise, dass ich ihn kaum hörte. Meiner lebt wirklich nicht mehr. Ach so, ach so. Er stand unsicher, aber bestimmt auf, machte es in seinem Schädel auch schwipschwapp und ging ins Bad. Das machte er auf eine Art, als habe er schon immer in der Rehov Arnon gewohnt, als wäre ich nur sein nerviger Untermieter für die 3 Monate, die er auf der erfolgreichen Suche nach seinem schlechteren Ich in Asien verbracht hatte. Als wäre er 1000-mal diesen Weg gegangen, vorbei am riesigen alten Grundig-Fernseher und meinem improvisierten Mamascha-Altar. 50s Stehvase vom Kikar-Diesengow-Flohmarkt mit pikesuisierendem Pfauengesicht und staubenden Strohblumen, dann eine kurze ausweichende Drehung des Oberkörpers beim Abbiegen in den kleinen Flur neben der Küche, an dessen Ende das Badezimmer lag, und dann der sanfte Doppelknall, den die Badezimmertür machte, dann das krachende, routinierte Herumdrehen des Schlüssels. Nach einer halben Minute totaler, wie arrangiert klingender Stille, machte Tal die Tür wieder auf und sagte: »Ich lasse die Tür lieber angelehnt, damit ich mich nicht so fürchte.« Seine letzten Worte wurden von einem viehischen Würgen verschluckt. Dann wurde es wieder fast friedlich still in der Arnon und ich hörte nur von draußen das musikalische TA-Rauschen. Dann spülte er 2-mal nacheinander, er hustete, machte laut gurgelnd seine Nase und seinen Mund unter laufendem Wasser sauber und rief: »Es war der teuerste Kurzfilm der Filmgeschichte. 8 Millionen hat die Kanalrate an uns gezahlt, damit wir ihm helfen. Hörst du, Schriftsteller? Gary und ich haben uns die Regie geteilt, best of 2 worlds, wie man sagt, aber er hat trotzdem ständig dazwischen gebrabbelt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der am Ende eines Satzes nicht gewusst hat, was er am Anfang sagen wollte, so wie dein Liebling. Er wollte, dass die Janjaweed den Dolch, den sie geküsst hatten, desinfizieren, bevor sie zum Enthauptungsshot ausholen. Er wollte, dass in dem fertigen Entführungsclip unten eine Newsleiste mit den aktuellen Zahlen der Hungertoten in Kongo, Sudan, Beverly Hills läuft. Er versuchte, den armen Gary, der seit Khartoum nur an dieses lasche Katzstroh herankam, zu einem Cameo-Auftritt auf Cold Turkey zu überreden. Er machte die ganze Zeit Kopfstand- und Prostataübungen. Gott, ist mir schlecht. »Das interessiert mich nicht. Ich will wissen, wo er jetzt ist«, rief ich. Ich habe ihn danach nochmal bei Katz in New York gesehen. Er trug eine Yankees-Mütze und ein Schnurrbart. Wusste ich's doch, Fodlani. Es ging um die letzte Rate, aber er sagte, er hätte nichts mehr. Ein Hacker hätte auch noch sein UBS-Konto um die letzte Puffreserve von seinem Papi geplündert. Ich musste sogar sein Pastrami-Sandwich und seinen Rooibos-Tee mit Vanille-Ingwer-Geschmack bezahlen. Gibt's bei Katz Rooibos-Tee? Ich war auch sehr erstaunt. Wann war das? Vor 2 Monaten, 3 Tagen, 4 Stunden und 32 Minuten. Was weiß denn ich? Er knallte die Tür zu und ich hörte, wie er leise murmelte: Scheiße, jetzt hab ich auch noch Durchfall. Das Suppengefühl in meinem Kopf hörte schlagartig auf. Das kannte ich schon. Nach 3 Tagen Migräne war es genauso. Die Schmerzen gingen, die Euphorie kam und ich fragte mich in angenehmer, meditativer Endlosschleife, ob ich die übliche osmotische Künstlernatur war oder ein manisch-depressiver. Auf dem Höhepunkt der jetzigen Glückshormonausschüttung stellte ich mir Noah und mich selbst an der Salah al-Din Road vor. Ich sah, wie er von den Füßen bis zu seinem neuen Schnurrbart brannte, wie er hilfesuchend die Hand nach mir ausstreckte, aber ich sagte, ach nö, tut mir leid, Frau Lanikus, wer seinem besten Freund seinen eigenen Tod vorschwindelt, hat es nicht verdient, gerettet zu werden. Die Geräusche, die jetzt aus dem Bad kamen, wurden immer rätselhafter. Ich konnte zuerst nichts mit ihnen anfangen. Es klang ein bisschen wie früher in der Swinemünder, wenn meine viel zu alte, geistig stark herausgeforderte ukrainische Putzfrau Irina in Gummistiefeln in die Badewanne stieg, um die Duschkabinenwand von innen zu putzen, dabei ausrutschte und den Duschschlauch fallen ließ, worauf der sich wie eine hungrige Boa Constrictor um sie wickelte, klappernd und zappelnd die Badezimmerwände vollspritzte und sie am Ende K.O. schlug. Als nächstes hörte ich ein Rumpeln, einen noch lauteren Knall. Nun klang es so, als würde ein Stück Metall aus der Wand gerissen werden, und meine Fantasie trug mich kurz vor das imaginäre Grab der im Dienst erschlagenen Irina. Ihre ganze Familie war da, mindestens 3 Generationen. Sie sangen Tschastuschkas, dann sangen sie I Will Survive, dann teilten sie mir mit, dass ich sie als Wiedergutmachung alle bei mir wohnen lassen müsse, und dann machte ich die Augen wieder auf und Tal, ziegenkäseweiß, verschwitzt, ohne die Matisse-Konturen, stand vor mir. Er hielt den Wasserhahn inklusive Wandinnenleben in der Hand und flüsterte, »Sie sind hier. Ich habe die ganze Zeit sowas gespürt. Ja, Sie sind längst hier. Sie hören uns ab, aber nicht nur. Die Raketen auf Ashkelon und Haifa sind bloß ein verdammtes Ablenkungsmanöver der Hamas und der Hisbollah. Sie kriechen durch die Kanalisation, verstehst du? Durch die Telefonleitungen, durch unser Essen in unser Leben. Fällt dir nichts auf? Wir töten inzwischen leichter als sie. Das Leben von einem von denen zählt nichts, aber auch nicht das unserer eigenen Leute. Wir sollen so werden wie sie, verstehst du, Schriftsteller? Dann müssen sie Palästina gar nicht mehr zurückfordern, dann bewohnen sie es sowieso in unseren Körpern. Schau mal. Er drehte den Wasserhahn um und zeigte mir ein schmutziges, schwarzes, ziemlich gefährlich aussehendes, scharfkantiges Rohr. Das ist ein Mikrofon. Primitiv, aber es funktioniert. Man kennt das von ihren Kassam-Raketen. Durch dieses Mikrofon soufflieren sie uns nachts, wenn wir schlafen, was wir tun sollen. Die gibt es inzwischen in jedem Haus. Ich war im Hilton, in der Sheraton Asbestbude und in unserer alten Wohnung in der Arlosorow. Überall dasselbe. Überall haben sie ihre Einflüsterungssysteme. Wo ich konnte, habe ich sie natürlich entfernt. Darf ich das hier als Beweismaterial mitnehmen? Danke. Mein fauler Amanchef und Zwicker, der Armeepsychologe aus Demichilow, der mir nie etwas glaubt, müssen sich das unbedingt ansehen. Ich nickte ängstlich. Er nickte erschöpft zurück und stöhnte altersweise mit einem Touch sympathischer Selbstzufriedenheit in den fanatischen Knopfaugen und torkelte aus der Wohnung. Durch die offene Balkontür hörte ich, wie er auf der Straße das Rohr fallen ließ, fluchend wieder aufhob und mit schnellen, fast weiblichen Schritten weglief. 3 Tage später kettete sich Tal vor der Knesset an ein Straßengeländer. Er trug eine Groucho Marx-Maske, Clocks und einen KZ-Pyjama, der aber, wie ich sofort erkannte, von Bonsoir of London stammte, Wintersaison 2002-2003, Gastdesigner John Demjanjuk Jr. Einen ähnlichen hatte mir Noah nach dem Totalreinfall von Post aus dem Holocaust geschenkt, aber mit noch breiteren, schöneren Streifen. Niemand wusste zuerst genau, was die ehemalige Nummer 3 der Friedensbewegung wollte, obwohl er Interviews wie Bonbons verteilte. Auch Ritter Gurkenstein, hager, haarig, flachbrüstig, uritelesk, die seit 3 Jahren ein paar Meter weiter auf einem Walnussbaum saß und, um den Rückzug der Zahal aus der Stachim zu erzwingen, ihren eigenen Urin trank, konnte Tals Motive nicht erklären. »Wir haben ihn bei der letzten Peace-Now-Sitzung exkommuniziert, weil er ständig in amerikanischen Siedlermagazinen behauptete, dass wir es, statt über Frieden und Koexistenz zu quatschen, mit der kollektiven Kastration der männlichen israelischen Araber versuchen sollten. Das fanden Amos und ich natürlich indiskutabel.« Dann hob sie den Rock, schob sich eine leere Evian-Flasche zwischen die Beine und ließ eine neue Ladung hineinprasseln. Tal gab wirrere, aber interessantere Interviews mit besorgter, leidender, aufrichtiger Mussolini-Miene der frühen idealistischen Phase, in denen er zunächst viel über Ariel Sharon, dessen Koma und die darin ihm begriffenen, wohlverdienten Daueralbträume redete und das Leben und den Tod an sich. Danach improvisierte er gern. Das Leben sei, sagte er zum Beispiel dem bekifften Kanal 10-Team, wie die Basketballmannschaft von Maccabi Tel Aviv, die jedes Jahr im Euroleague-Finale Sekunden vor dem Triumph einen 3-Punkte-Matchdreher von Panathinaikos Athen kassierte. Aber Panathinaikos sei nicht der Tod, sondern eine Bande netter griechischer Antisemiten. Die Kanal 10 Hippies, die seit Jahren ihre Sommer in der politisch unaufgeladenen Atmosphäre der Ägäis verbrachten, nickten grinsend und happy. Danach kam er endlich auf seinen Film und das Geld zu sprechen, das ihm fehlte. In Gazza ohne Gatkes, sagt er, muss gemacht werden. Das ist kein Film, das ist ein Aufruf zum Weiterleben, zum Bessermachen. Oder wollt ihr, schlaffe Jugend Israels, wie unbefriedigte Ghetto-Schafe abgemurkst werden? Mein Freund Avishai könnte euch erzählen, wie sich das anfühlt, wenn er noch sprechen könnte. Ihr könnt aber auch Anne Frank fragen. Kann ich mal 10, bitte? Ich las täglich alles über Thals verzweifelte, abwegige, aber auch unterhaltsame Finanzierungsaktion in der englischen Ausgabe von Haaretz in meinem neuen Stammcafé an der europäischsten Ecke Tel Avivs, Ben Yehuda Frischmann. Er war mit Foto und roter Riesenüberschrift eine Weile regelmäßig auf der ersten Seite, dann rutschten die Teilmeldungen immer weiter nach hinten, ungefähr ab dem Moment, als klar war, dass kein einziger Easy Lust hatte, Thals blutiges filmisches Friedensoratorium mit seinem Geld zu unterstützen. Die fatalistische Brut von Bialik, Ben-Gurion und Rupin fuhr lieber nach Sri Lanka, Südküste oder Las Vegas Zentrum oder kaufte sich einen neuen Computer, Apple, statt in Thal und den Friedensprozess zu investieren. Das zu erkennen, machte wiederum mich, den flüchtigen Mörder von Klaus der Kanaille und knapp davongekommenen Sauna-Exhibitionisten, nicht gerade zukunftsfroh. Ich fragte mich jeden Nachmittag, nachdem ich die Haare zur Seite und den Kopf auf den niedrigen, hochsommerlich angeheizten Meersandtisch gelegt hatte, ob es wirklich so klug gewesen war, sich vor den deutschen Behörden ausgerechnet in einem Land zu verstecken, das es wegen der soziopathischen Konsumwut seiner Bewohner in circa 5 bis 10 Jahren gar nicht mehr geben würde. Die Thaltypen waren dem Untergang geweiht, da hatte Thal himself absolut recht, aber ihnen machte es nichts aus. Ich nahm eine kleine verbogene Gabel, mit der schon Gershom Scholem und Max Brod zwischen ihren Zähnen gestochert hatten, brach ein Stück von dem trockenen, bröckelnden Käsekuchen ab und schob es mir. »Junge, du musst regelmäßig essen, auch wenn du kotzen musst, sonst gibt's Migräne«, sagte Mamascha, als sie mich noch liebte, in den hängenden, leicht geöffneten Mundwinkel. Dabei fiel mein hin- und herschweifender Blick auf eine UPI-Meldung neben dem Porträt von Thals Mutter Abulafir Schmelnik, die sich, nachdem sie orthodox wurde und nach Bnei Brak in eine Kommune lesbischer Kosrot-Betschuwa-Frauen gezogen war, ebenfalls Mamascha-mäßig von ihrem Sohn distanziert hatte und nun dem bohrenden Haaretz-Redakteur erklärte, sie sei nicht wegen, sondern trotz der Skat, die sie vor 15 Jahren fast getötet hätte, wieder in den Jordan gestiegen. Und was meldete UPI? Eine Verletzung des sudanesischen Luftraums durch 3 Kfir-Bomber vor ein paar Wochen, die statt der üblichen nationalen Hoheitszeichen auf den Heckflügeln die Bilder böse grinsender Hello Kittys mit Moshe Dayan-Augenklappen trugen. Sie hatten einen kilometerlangen Nahrungsmittelkonvoi für die Darfur-Flüchtlinge im Westsudan bombardiert und zerstört und einen Kollateralschaden von 153 Zivilopfern produziert. Der sudanesische Verkehrsminister hat erklärt, man wisse nicht, wer den Treck beschossen habe und warum, aber er wolle darauf hinweisen, dass er sein Sommerhaus in Gstaad im Frühling und Herbst für 300 Franken am Tag an jeden vermiete, der zahlen kann, auch an Juden. Den geistigen, aber auch praktischen Zusammenhang zwischen Thals Selbstmord, 2 Wochen später in Beit Benjamin, einer koptisch-christlichen Pension in Jaffa, 30 Ibuprofen 800 und eine halbe Viagra, und der rätselhaften Sudan-Sache enthüllte indirekt der Afrika-Korrespondent von Kanal 10 am 1. Juli 2007. Das Datum weiß ich deshalb so genau, weil an diesem Tag auf meinem neuen israelischen Konto, dessen Nummer nur ich und die Bank Hapoel kannten, 40.000 Euro gutgeschrieben wurden. Absender Noah Forlani, New York, Arves Bank Group Incorporated. Der Kanal 10-Typ hatte bei einem Nilstrand-Rave in Khartoum zufällig mit einem hübschen, großen, afrikanisch entschleunigten Verbindungsmann des Amman in Sudan so viele Joints geraucht und Ecstasy-Pillen geschluckt, bis der, mit Blick auf seinen riesigen goldenen Chai-Anhänger, ihm auf Hebräisch gestand, dass er zu den Naftali gehöre, einem der 10 verlorenen Stämme, obwohl er nicht sehr jüdisch, sondern eher wie ein Leni-Riefenstahl-Nuber aussehe, außer dort, wo es zählt. Dann, während er sich tanzend bis auf die Socken auszog, verriet er dem Israeli, dass der, natürlich von israelischen Flugzeugen, bei Port Sudan zerstörte Nahrungsmittelkonvoi in Wahrheit Waffen und 1000 Flaschen Wodka Moskowskaja für die Hamas transportiert hatte. Vom Sudan, fuhr er keuchend fort, laufe der konspirative Ameisenweg nach Ägypten und durch die Tunnel von Rafah nach Gaza. Aha, erwiderte der Kanal 10-Typ, und weiter, dass die längst auch schon total verweichlichten Luftwaffen-Cracks ausnahmsweise auf die alte biblische Beginntour 3000 Kilometer von Israel entfernt zugeschlagen hatten, konnte nur damit zusammenhängen, dass der Konvoi für Gaza besonders gefährliches Kriegsgerät geladen hatte, dachte er. Er hatte keine Kamera dabei, nur sein Handy. Und so waren die Bilder, die er von dem bekifften sudanesischen V-Mann drehte, genauso unscharf und zerbröselt wie der Ton, der von den preußischen Beats von »The question is what is the question« zerhackt wurde. Zum Glück hatte Kanal 10 den Bericht, der tagelang in Heavy Rotation kam, hebräisch, englisch und russisch untertitelt. »Das konnten, natürlich waren es«, schrie der verlorene Naftali-Sohn in dem Dance-Lärm. »Was war in den LKWs?« schrie der Kanal 10-Typ. »Was total supergefährliches?« »Ja, ja, genau. Iranische Raketen, 500 Kilometer Reichweite. Gaza, Tel Aviv, das wäre euer Ende. I love you.« »Und woher wusstet ihr davon?« »The question is, da, da, da. Wer hat dem Generalstab den Tipp gegeben? Du?« »Ich? No, Sir. Einer von euch. Er ist oft in der...« »Was?« »Gegend, so ein kleiner, mit rasiertem Kopf, immer kurz vorm Durchdrehen. Deckname, was? Arlosorov oder so. I love you!« Am nächsten Tag, ich konnte schon wieder nicht schreiben, denn ich hatte in der Nacht mehrmals gedacht, dass jemand in meiner Wohnung wäre und mich abführen wollte, was nicht bloß daran lag, dass ich seit Tagen versuchte, meinen Shylock-Stoff mit Sätzen aus Kafkas Prozess aufzupeppen, saß ich nachmittags um 3, deprimiert wie Kain nach Abels Tod, vor dem Meersand und las Haaretz. Suicide Tal hatte es wieder auf die erste Seite geschafft. Der gelangweilte, ironische, höhnische Nachruf auf ihn, seine Drei-Staaten-Utopie und sein unrealisiertes In-Gaza-ohne-Gatkes-Projekt endete, Isi Rachis trat, mit einem Zitat aus den chaotischen Abschiedsnotizen, die er in der Pension Beit Benjamin auf einen der Ibuprofen-Beipackzettel gekritzelt hatte. »Nie mehr Raketen auf Tel Aviv. Das war mein Auftrag.« Aber was war der Preis? 153 unschuldige Afrikaner? Scheiße, immer leer, ich kann nicht mehr. Immer, hörst du es im Wohnzimmer zischen? Nein, das hast du nur mir zu verdanken. Bitte begrab mich nicht wie ein Hund an der Friedhofsmauer. Ich bin kein Hund, ich bin nur ein armer, trauriger Ex-Agent mit einem blau angelaufenen Ständer, mit dem ihr euch zum Abschied winkt. Ich drückte mir mit Max Brots Kuchengabel ein Stück Käsekuchen in den Mundwinkel, legte den Kopf auf den Tisch und schloss glücklich vor Unglück die Augen. Aber nicht Tal tat mir leid, sondern, ach wir egomanen Karubiners, ich mir selbst. Tals Depression war fast wie Grippe, man konnte sich ganz schlimm anstecken. Alle hatten diese Grippe, manche nur selten, manche starben daran. Ich fand aber, dass es endlich genug war, dass ich mich nicht immer weiter der Routine des Horrors, des Normal und Nichts, der persönlichen Willfährigkeit ergeben durfte, wie Tal, wie Noah, wie Mamasche, wie Oritele, wie fast jeder, den ich kannte, außer Wova dem Schrecklichen. Ja, ich musste damit aufhören, mich ständig als Opfer zu fühlen und zu denken, dass alles anders gekommen wäre, wenn alles anders gekommen wäre. Dieduschke, Rosine, Deutschland, Noah Silvester in Berlin, etc. Ich hob den Kopf, schürzte die großen, papaschigen Karubinerlippen und spürte in mich hinein, um genau zu sein, tief in den Gastrointestinaltrakt. Alles ruhig. Eigentlich. Hoffentlich. Ich wartete noch ein bisschen, dann rief ich laut nach der Rechnung. Gleichzeitig sprang ich auf und checkte mein iPhone. Das hatte mir noch gefehlt. In Ben Yehuda Frischmann-Lärm hatte ich überhört, dass eine SMS von der ungefickten Königin von Vinohrady gekommen war. »Jetzt ist auch noch Rabbi Balaban in Prag aufgetaucht, Kleiner. Er sagt, er liebt mich. Ich bin ja so happy. Wir sind fast wieder vollzählig. Und wann kommst du? Ich schwör dir, Karotte, ich gehe dir nie mehr an die Wäsche.« Bevor ich's vergesse, ich habe mich in meinem israelischen Exil oft gefragt, wie sich wohl Adolf Eichmann gefühlt hat, als er eines Morgens in den Glaskasten in Jerusalemer Bezirksgericht hineingestoßen wurde und sich danach monatelang für alles, was er in seinem Leben gedacht, gesagt und getan hatte, rechtfertigen musste. Wären ihm deutsche Richter und Staatsanwälte lieber gewesen, von denen er nur lebenslänglich gekriegt hätte? Oder bevorzugte er selbst die orientalische Todesstrafe? Und fast genauso oft fragte ich mich, während ich in der Arnon auf dem Balkon stand, meine ärztlich verschriebene Tageszigarette rauchte und die in der feuchten Mittelmeerluft langsam dahinrottenden Fassaden und Dächer Tel Avivs betrachtete, was gewesen wäre, wenn Noelle wirklich nach Oxford gegangen wäre, Jewish Studies studiert und eine jüdische Prinzessin aus Golders Green kennengelernt hätte. Hätte das auch mein Leben besser und unkomplizierter gemacht? Wahrscheinlich, bestimmt, ganz sicher.